Ein sehr wichtiges Thema, was uns die Jugend heute mitgeteilt hat. Glaube ohne Werke ist nur eine Hülle. Die Predigt greift das auf. Wir haben heute einen Predigttext. Es ist ja immer noch die Weihnachtszeit. Aus Jesaja 42. Die ersten 9 Verse. Sieh, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Völkern das Recht kundtun. Er wird nicht schreien und nicht rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten, noch niedersinken, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre harren. So spricht der Herr Jahwe, der die Himmel schuf und sie ausdehnte, der die Erde zubereitet hat mit ihren Gewächsen, dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit. Ich ergriff dich bei der Hand und ich werde dich schützen oder dich behüten und dich setzen zum Bund der Völker, zum Licht der Nationen, um blinde Augen aufzutun und Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Das frühere siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Allgemein besteht unter den Christen die Übereinstimmung, dass dieses Wort aus Jesaja 42 sich in Jesus Christus erfüllt hat. Mehrere Verse aus diesem ersten Abschnitt werden in den Evangelien zitiert. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen zum Beispiel. Er wird nicht schreien und seine Stimme auf der Straße hören lassen. Es wird nur ein einziges Mal berichtet, dass Jesus stand und rief. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Oder wer durstig ist, der komme zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir sind in einer Zeit aufgewachsen und leben gerade jetzt in einer Zeit, wo sehr laut die Stimme erhoben wird und wo man so versucht, Aufmerksamkeit zu erregen. Wir kennen das schon aus der DDR, wurde in allen Dörfern irgendwann Lautsprecher installiert und dann wurden so die ideologischen Wichtigkeiten der Bevölkerung versucht mitzuteilen. Und das gab es im gesamten Ostblock, von der Tschechei bis nach Rumänien, überall. Das hat man heute noch in Nordkorea. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass das auf eine andere Weise geschieht. Durch Radio und Fernsehen, durch die sozialen Medien. Jeder versucht, seine Stimme zu erheben und damit seinen Einfluss zu erweitern. Wir müssen uns das einmal bewusst machen, dass Jesus, als in diese Welt gekommen ist, ganz anders vorgegangen ist. Keine großen Konferenzen, keine Massenveranstaltungen, das persönliche Gespräch mit ein oder zwei, die Unterweisung der kleinen Gruppe seiner Jünger. Das war damals und das ist bis heute die Art, wie Gott seine Stimme erhebt zu Menschen. Ich möchte also besonders uns Mut machen, dass wir nicht denken, dass wir irgendwie Großveranstaltungen besuchen oder vielleicht gar leiten müssen, um einen Einfluss oder um die Botschaft Gottes weiterzugeben. Das, was der Prophet hier verkündigt, hat sich mit Jesus buchstäblich erfüllt. Ich will noch einige wenige Verse rausgreifen. Gleich Vers 1. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird den Völkern das Recht kundtun. Und im Vers 6, zweiten Teil, und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund der Völker und zum Licht der Völker, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis die, die in der Finsternis sitzen. Noch eindrücklicher wird es im Kapitel 61. Da ist in den ersten drei Versen der ganze Auftrag Jesu noch einmal zusammengefasst. Der Geist des Herrn, ja, was ist auf dir? Auf mir. Weil der Herr mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen, Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden, Terebinden der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. 1 bis 3. Im Lukas-Evangelium wird uns im Kapitel 4 berichtet, dass das einer der ersten Dienste Jesu war, ab Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach der Versuchung durch den Teufel, kurz nach seiner Taufe und dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und das Gerücht über ihn ging aus durch die ganze Gegend und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch, die Rolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist Kapitel 61. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet und er fing an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Kapitel 4 von Vers 14 bis 21. Er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Ungefähr 30 Jahre lang war er dort Sabbat für Sabbat aufgetaucht. Ab dem 12. Lebensjahr, wenn die Juden als erwachsen gelten, ist es möglich, diesen Dienst des Vorlesers zu tun. Wir lesen nicht, dass Jesus vorher schon einmal gelesen hatte. Aber es heißt, nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbat in die Synagoge. Das heißt, er war dort unter den Leuten in Nazareth bekannt. Und mit Sicherheit waren auch die Worte des Propheten Jesaja, sowohl das 42. als auch das 61. Kapitel bekannt. Und dann sagt dieser junge Mann, der dort aufgewachsen ist, heute ist dieses Wort mehr als 500 Jahre vorher ausgesprochen, vor euren Ohren lebendig. Könnt ihr euch vorstellen, wie begeistert die Menschen waren? Ich bin mir sicher, wer immer das gehört hat mit seinem menschlichen Verstand, hatte sofort in sich den Impuls, was bildet sich der Sohn von dem Zimmermann bloß ein? Und wir müssen wissen, auch wenn wir das Wort Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigen, wird es Menschen geben, die genauso reagieren. Ich bin mir völlig dessen bewusst, dass wenn ich das Wort Gottes weitergebe, es Menschen gibt, die sagen, was will der hässliche Kerl mit dem langen Bart? Aber wer dieses Wort des Herrn Jesus, das durch den Geist Gottes bestätigte Wort Gottes, im Glauben angenommen hat, für den hat sich das Leben verändert. Dieses Wort, und zwar jedes Wort Gottes, aber dieses Wort des Propheten, ist ein Wort der Hoffnung, ist ein Wort der Tat. Ist wirklicher Glaube, weil er das Leben von Menschen verändert, und zwar zum Guten. Und das ist die Frage an jeden Einzelnen von uns. Sind wir Menschen des Geistes Gottes, die das Wort Gottes leben und verkündigen? Oder andersrum, verkündigen und leben. Diese Kombination von Glaube und Werken, die wir gerade von den Kindern gehört haben, ist die Bestätigung der Sendung Jesu. Er hatte nicht nur fromme Worte, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes sind Kranke gesund geworden, sind belastete Menschen frei geworden, hat sich bis zum heutigen Tag das Leben von Millionen Menschen verbessert. Und zwar für Zeit und Ewigkeit. Was bedeutet das für uns? Gehen wir im Lukas-Evangelium noch ein paar Kapitel weiter, Kapitel 9, Vers 23 bis 27. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Und wer irgend sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlore oder einbüßte? Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es wird etliche von denen, die hier stehen, welche den Tod es sind, etliche von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Praktischen Glauben kann man zusammenfassen als Jüngerschaft oder Nachfolge Jesu. Jesus sagt dazu zu allen, und ich wage zu behaupten, in diesen wenigen Versen ist das gesamte Evangelium komprimiert. Wenn wir nicht wissen, was wir an Ungläubigen oder anderen Leuten sagen sollen, was der Kern des Glaubens ist, dann brauchen wir nur das weiterzugeben, was Jesus hier sagt. Das Erste, willst du Jesus nachfolgen? Ganz wichtig, es ist immer die Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Es ist nie ein Zwang. Jesus sagt zu allen, wer mir nachfolgen will. Also, die Nachfolge hat drei Bedingungen. Erstens, der soll sich selbst verleugnen. Mit Sicherheit werden nur die Ersten schon aussteigen und sagen, das ist nichts für mich. Ich will ja die paar Jahre, die ich auf der Erde habe, genießen und nicht darauf verzichten. Verleugnen bedeutet nicht nur, ich nehme mich nicht so wichtig, sondern es bedeutet, ich setze mich ganz hinten an. Das als erste Bedingung der Jesus-Nachfolge ist eine Zumutung. Und ihr Lieben, ich denke, das macht deutlich, dass dazu nur die Menschen bereit sind, die von ihrem eigenen Leben schon enttäuscht sind. Deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wessen Leben nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Da, wo Brüche sind, da, wo Belastung sind, da, wo Leid ist, der ist am ehesten bereit, sein Leben zu geben, um ein anderes zu nehmen. Zweite Bedingung, wir nehmen sein Kreuz auf sich täglich. Jesus sagt nicht mein Kreuz, sein Kreuz. Wenn wir das mit den jüdischen Ohren von damals hören, dann verstärkt das nochmal die Zumutung. Für den Juden war das Kreuz nicht nur eine politische Zumutung, weil das die Römer als Besatzungsmacht überhaupt erst dorthin gebracht haben. Also war das als nicht nur eine besondere Zumutung, weil das die Römer als politische Macht dort überhaupt erst eingeführt haben, sondern es war gleichzeitig das Fluchholz. Verflucht ist jeder, der an dem Holz hängt. Dann sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das ist ärgerlich. Ich denke, dazu ist keiner gerne oder gar freiwillig bereit. Besonders, weil das heißt täglich. Wir alle kennen ja solche heroischen Zeiten, wo wir bereit sind, alles zu machen für Gott. So wie Petrus solche Anwandlungen hatte und hat gesagt, Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und war dann der Erste, der ihn lautstark und vielleicht dreimal verleugnet hat. Ich denke, mit uns ist es nicht viel besser als mit Petrus. Deswegen sagt Jesus das vorher. Und die dritte Bedingung, und folge mir nach. Warum ist das eine dritte Bedingung?
Wenn ich andere Sachen schon geschafft, dann kann man das
so sagen. Nee, ich denke, weil das ich will und es tun immer noch zwei verschiedene Dinge sind. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus. Eigentlich ist es ein ganz merkwürdiger Satz. Wer mir nachfolgen will, der folge mir nach. Und dann diese beiden Einschiebungen. Da sind wir nämlich wieder bei dem Glauben, der ohne Werke tot ist. Es nützt nichts, wenn ich nur nachfolgen will und das dann nicht tue. Die ganze Bibel ist voll solcher Beispiele, dass große Beschlüsse waren, aber nicht die Umsetzung dessen. Ich glaube, bei der Richterin Deborah war das, wo das heißt, an den Bächen Ruben waren große Beschlüsse oder Beschlüsse des Herzens. Aber es ist niemand in den Kampf gezogen. Im Buch der Richter. In den Evangelien werden uns an einer Stelle drei verschiedene Menschen gezeigt, die nachfolgen wollen oder sollen. Der eine sagt, Herr, ich will dir folgen, wo immer du hingehst. Was antwortet Jesus? Die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, der Sohn des Menschen hat nicht mal einen Platz, wo er seinen Kopf hinlegt. Das heißt, nicht mal einen sicheren Platz zum Schlafen. Und wir lesen dann nicht, dass dieser Mensch danach unter diesen Bedingungen nachgefolgt ist. Jawohl. Die nächste wird direkt aufgefordert von Jesus.
Also,
ja, Herr, aber lass mich doch vorneweg noch meinen Vater bekommen. Ist das nicht ehrenhaft und ist es nicht notwendig, dass man sich wenigstens um die Ehre des verstorbenen Vaters kümmert? Was sagt Jesus? Was die Toten ihre Toten bekamen. Wer folge mir nach?
Du sollst leben, du sollst dich nicht um Tode kümmern.
Deswegen zwischen dem Wollen und dem Tun besteht eine große. Schwelle, Brücke, Schlucht. Es ist schwierig, eine Entfernung, eine große Entfernung. Und er sagt weiter, denn wer irgend sein Leben erretten will, würde es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Lukas 9, 24. Wenn wir also die Weihnachtsgeschichte hören, wenn wir diese Geschichte aus dem Propheten Jesaja hören, der Knecht Gottes, dann ist das keine gemütliche Geschichte. Wenn wir auch diesen weltweiten Auftrag hören, dieser Knecht wird die Gerechtigkeit auf der Erde aufrichten und wird zum Bund der Völker werden. So haben wir das gelesen. Wenn wir dort lesen, dieser Knecht wird die Gerechtigkeit auf der Erde aufrichten und wird zum Bund der Völker werden. Es ist mir heute das erste Mal aufgefallen, dass man mit dem Völkerbund als der Vorläufer der UNO ja im Gegenentwurf macht. Genau das versucht ohne Jesus. Eben heute ist mir erst bewusst geworden, durch dieses, der Auftrag von Jesus ist, zum Bund der Völker zu werden. Und wir Nachfolger Jesu wissen, was das bedeutet. Dass, wenn jemand Jesus nachfolgt, er so sehr mein Bruder und meine Schwester ist, enger als meine leiblichen. Ob der aus der Ukraine, aus Syrien, aus Afghanistan oder aus sonst einem anderen Land kommt, ist völlig egal. Er ist wirklich das Band der Völker. Und er hat die Gerechtigkeit auf der Erde aufgerichtet und er wird es endgültig machen am Tag seiner Wiederkunft. Wenn also die gläubigen Juden das damals gehört und gelesen haben, dann war das für die ein wunderbares Versprechen des Eingreifens Gottes. Mit Sicherheit hat keiner den Preis damit verbunden, dass nämlich dieser Gottesknecht sein Leben lässt. Und das, was Jesus hier über die Nachfolge redet, ist diese gleiche Herausforderung für uns. Wenn Gottes Geist wirklich in uns wohnt, wollen wir alle in der Kraft des Geistes dienen und in der Autorität des lebendigen Gottes, der Himmel und die Erde geschaffen hat, wirken. Aber der Preis ist unser eigenes Leben. Das ist schon eine Herausforderung. Und an dieser Stelle ist die Frage, glauben wir das, was Jesus sagt? Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es erretten. Wenn wir das glauben, dann gehen wir ohne Furcht auch durch diese verrückten Zeiten. Und wenn mit Furcht, dann wenigstens guten Mutes. Denn der, dem wir nachfolgen, hat die Welt überwunden. Und diese letzten beiden Verse sind uns zur Warnung gesagt und zur Mutigung. Wer sich irgend meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Ihr Lieben, das muss unsere rote Linie sein. Dass wir nie dahin uns verführen lassen, dass wir uns Jesu oder seiner Worte schämen. Scham ist eine verborgene Empfindung. Normalerweise verschließt er uns den Mund. Und normalerweise gefallen uns Menschen nicht, die schnell mit dem Mund sind. Gerade in unserer Kultur achtet man darauf, dass man schnell zu hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn ist. Aber dieses Bekenntnis zu Jesus Christus, das bleibt zu allen Zeiten unverzichtbar. Und da haben manches Mal vorlaute Menschen einen Vorteil. Denn das Wort Gottes gilt es festzuhalten in der Gemeinde, weil auch dort Verführung und Falschlehren sich verbreiten können. Ich bin so dankbar über meine Mitbrüder, die in dieser schwierigen Zeit ein klares Evangelium predigen. Mögen sie Czarnke oder Nestvogel heißen oder manchmal unbekannte Leute, von denen man nur einmal eine Predigt hört, die gebunden sind an das Wort Gottes. Das ist das, was Jesus von uns erwartet, dass wir das festhalten. Und er sagt damals, es werden etliche unter euch sein, die den Tod nicht sehen, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Letzter Vers. Was ist das Reich Gottes? Genau, so heißt es in Galaterbrief, glaube ich. Also das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Was meint Jesus, wenn er sagt, etliche werden es sehen? An anderer Stelle in den Evangelien sagt Jesus, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes sieht man immer dort, wo das Wort Gottes in Kraft sich erfüllt. Deswegen, sagt Jesus in der Synagoge, heute ist dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Ich denke, jeder von uns hat solche Momente gehabt in seinem Leben bisher, wo er das Reich Gottes erfahren hat. Die Fülle des Reiches Gottes ist Golgatha. Die Überwindung der Sünde und des Todes. Und mit dem Auferstehungsmorgen ist das Reich Gottes zu allen Menschen durchgebrochen. Deswegen versammeln wir uns bis heute an diesem ersten Tag jeder Woche, um die Auferstehung Jesu Christi zu feiern. Und damit sind wir am Zentrum unseres Glaubens. Und wenn die Auferstehung nicht geschehen wäre, heißt es, dann wären wir die Elendesten von allen Menschen. Unser Leben hinzugeben, ohne was Besseres und Ewiges zu empfangen, wäre wirkliche blanke Dummheit. Deswegen muss unser Blick immer zu dem Auferstandenen gehen. Wenn Christus nicht lebt, dann hätte es keinen Sinn, ihm nachzufolgen. Aber weil er lebt, lohnt sich jedes, was wir hingeben, um etwas Besseres zu empfangen.